Fast jedes vierte neu zugelassene Auto fährt inzwischen voll elektrisch. Das zeigt für mich ehrlich gesagt ziemlich deutlich, wohin die Reise geht.
Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Denkst du über ein Elektroauto nach? Neu, gebraucht oder geleast? Heute bekommst du die Checkliste, worauf du dabei achten musst. Denn jetzt verändert sich der Markt ja gerade spürbar. Es kommen immer mehr neue Modelle, die Technik entwickelt sich schneller weiter und gleichzeitig boomt auch der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos. Und plötzlich stehen da Fahrzeuge auf dem Markt, die vor ein paar Jahren noch ziemlich teuer waren und jetzt deutlich günstiger zu haben sind. Vor allem viele Leasingrückläufer. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Unsicherheiten. Beim Verbrenner wissen viele ungefähr, worauf sie so achten müssen. Beim E-Auto ist das ja ganz anders. Da geht es dann plötzlich um die Reichweite, es geht um die Ladeleistung, die Software und vor allem, es geht um den Akku. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Worauf sollte man achten, wenn man ein E-Auto kaufen will? Für wen lohnt sich so ein Fahrzeug überhaupt und für wen vielleicht eher ein gebrauchtes? Und was sind die Punkte, die man vor dem Kauf wirklich klären sollte? Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Und genauso dabei ist unser Autoexperte aus dem Inside Digital Team, Hajo Lücke. Schön, dass du da bist.
Ja, hi Johanna, schön, dass ich hier mit dabei sein darf.
Und ich sag's direkt zu Anfang, ich gucke auch gerade nach einem E-Auto. Ich finde diese Folge heute nämlich super. Ich brauche ganz viel Input von dir. Und ich merke auch, die gehen gerade echt weg wie warme Semmel. Also wenn ich eine Anfrage stelle für ein Auto, was ich irgendwo gesehen habe, dann ist das häufig schon reserviert oder direkt weg.
Ja, das stimmt definitiv. Also ich habe heute Morgen auch nochmal in die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres geschaut und da steht drin, dass in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 80.000 gebrauchte E-Autos quasi den Besitzer in Deutschland gewechselt haben.
Wahnsinn.
Und unter anderem halt auch, weil es, wie du es ja gerade richtig gesagt hast, die ganzen Leasing-Rückläufer so langsam in den Markt kommen. Und dazu kommen dann noch fast 160.000 Neuzulassungen, was dann dazu führt, dass die E-Autos bei den Neuzulassungen auf einen Anteil von 23% inzwischen kommen. Fast jedes vierte neu zugelassene Auto fährt also inzwischen bereits voll elektrisch. Das zeigt für mich ehrlich gesagt ziemlich deutlich, wohin die Reise geht. Und das liegt natürlich auch daran, dass immer mehr kleinere und günstigere E-Autos auf den Markt kommen.
Würdest du sagen, das ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit, um sich mit dem Kauf zu beschäftigen? Oder würdest du sagen, ja, gerade deswegen vielleicht lieber noch ein bisschen warten?
Naja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer. Also das Thema Kaufen, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich würde tatsächlich eher so ein bisschen in Richtung Auto-Abo oder Leasing gehen, auch bei Gebrauchtwagen. Denn eine Sache dürfen wir einfach nicht vergessen. Die Batterietechnologie, die in den E-Autos verbaut ist, die entwickelt sich so rasant weiter, dass aktuelle Akkutechniken ziemlich schnell veraltet sein können. Und dann sinkt natürlich auch der Wert eines alten E-Autos relativ schnell. Deswegen glaube ich im Allgemeinen, dass wenn wir jetzt wirklich von einem E-Auto sprechen, dem ja zweifelsohne die Zukunft gehört, dass wir dann wirklich auf ein gebrauchtes E-Auto setzen sollten. Und wenn man das dann im Zweifel mit einer Probefahrt einfach erstmal verbindet, um einschätzen zu können, ob das Fahrgefühl in so einer Kiste nicht vielleicht wirklich eine super tolle Alternative für jemanden ist, dann bietet sich das einfach an.
Auch ein wichtiger Punkt, sich einfach mal reinzusetzen und zu gucken, wie es ist, damit zu fahren. Das ist halt was ganz anderes. Und du hast eine wichtige Sache ja schon angesprochen, den Akku. Wahrscheinlich das Bauteil, vor dem, glaube ich, den meisten Respekt haben. Das ist auch für dich der entscheidende Punkt, oder? Also es ist ja auch die teuerste Komponente im Auto. Du hast gesagt, das ist die momentan am rasantesten sich entwickelt. Tausch kann echt teuer werden.
Korrekt. Nee, also Fakt ist, du hast es genau richtig gesagt, der Akku ist in einem E-Auto das teuerste Bauteil. Nichts kostet mehr als dieser Akku, der verbaut ist. Und an dieser Faktenlage kommen wir einfach nicht vorbei. Und das ist dann auch der Grund, warum viele E-Auto-Modelle auch dann noch im Moment teurer sind als Verbrenner. Akkutechnologie kostet einfach Geld. Und ich glaube, dass sich die Preise für E-Autos in den kommenden Monaten sicherlich noch weiter angleichen werden, wenn wir da über den Gap zwischen Verbrennern und E-Autos sprechen. Aber das dauert sicherlich noch ein bisschen Zeit. Und deswegen müssen wir einfach mal abwarten.
Es ist quasi so, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Verbrennern momentan ein bisschen besser ist als noch bei den E-Autos? Oder ist das ein Hot-Take?
Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt immer so ein bisschen schwierig. Man investiert, wenn man sich für ein E-Auto entscheidet, natürlich in eine neue Technologie. Und die bezahlt man einfach mit. Das muss man einfach so ein bisschen immer mit im Hinterkopf behalten.
Okay, ja gut. Kommen wir mal zurück zum Akku, weil ganz wichtig ist dabei State of Health, Gesundheitszustand der Batterie. Also gemeint ist natürlich, wie viel von dieser ursprünglich nutzbaren Kapazität dann da noch vorhanden ist. Jetzt sind wir gerade bei den Gebrauchtwagen. Also wir starten mal rein in diese Checkliste, weil 100%, das ist ja neuwertig. Mit der Zeit sinkt da dieser Wert. Hast du da vielleicht eine Faustregel für alle, die gerade auf der Suche sind? Also gibt es so einen Bereich, wo du sagst, okay, das ist für eine Batterie noch gut und das ist ein Bereich, Finger weg, bleibt vorsichtig.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, alles zwischen 90% und 100% ist absolut unkritisch. Der Akku ist dann praktisch neuwertig. Wenn wir einen Akku haben, der zwischen 80% und 90% Akkugesundheit liegt, dann kann man noch von einem guten bis sehr guten Akkuzustand sprechen. In der Regel fällt die Akkugesundheit aber erst nach mehreren Jahren auf unter 90%. Also braucht man sich da, wenn man sich jetzt einen jungen Gebrauchten kauft, eigentlich gar keine Gedanken zu machen. Es sei denn, man kauft ein Elektroauto, das ein absoluter Vielfahrer benutzt hat. Also der ständig von Köln bis nach München gefahren ist zum Beispiel. Also wenn so ein Auto regelmäßig schnell aufgeladen wurde, kann sich das auch schnell auf die Akkugesundheit auswerten. Und deswegen, wie gesagt, alles, was zwischen 80% und 100% liegt, absolut okay. Wenn es da drunter fällt, würde ich gegenwärtig von einem Kauf absehen, denn dann rutschen wir auch in einen Bereich, bei dem die Akkugarantie erlischt und die Reichweite eines Autos spürbar nachlässt.
Gut, dass du den Punkt ansprichst. Also die meisten Hersteller garantieren ja eine Batterie für so um die 8 Jahre oder für halt eine gewisse Kilometeranzahl. Ist bei den Gebrauchtwagen ja auch ein wichtiger Punkt zu schauen, wie viel ist da noch da oder wie viel Restgarantie gibt es noch?
Absolut. Zumal die Garantie für den Akku auch halterübergreifend gilt. Also wenn ich als Käufer eines Gebrauchtwagens ein E-Auto kaufe, dann gilt die Garantie für den Akku trotzdem noch für die gewährten acht Jahre ab dem Erstkaufdatum beziehungsweise bis zu diesen 160.000 Kilometern.
Wichtiger Punkt. Okay, also checkt das unbedingt. Lasst euch ein Batteriezertifikat geben. Bei vielen Angeboten, die ich momentan durchforstet habe, sind die noch nicht dabei. Aber würdest du sagen, okay, bei einem Wagen, der jetzt vielleicht so und so alt ist, kann man darauf noch verzichten oder sagst du, nee, ohne Batteriezertifikat definitiv nicht?
Also wenn ich es mir aussuchen könnte und das Geld auch dafür in die Hand nehme, im Zweifel selber so ein Batteriezertifikat bei der Dekra oder wo auch immer erstellen zu lassen, absolut notwendig und ein absolutes No-Go, ein E-Auto ohne ein solches Zertifikat zu kaufen. Das gehört einfach dazu, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es das nicht gibt, dann würde ich von einem Kauf absolut abraten. Denn es ist unerlässlich, finde ich, sich genau bescheinigen zu lassen, wie gut die Batterie in einem Auto tatsächlich ist. Denn mit dem Batteriezertifikat kann man nicht nur böse Überraschungen bei der Langstreckenreichweite vermeiden. Viel wichtiger ist in meinen Augen auch, dass du mit diesem Zertifikat quasi einen Nachweis bekommst, der dich vor überhöhten Preisforderungen seitens des Verkäufers schützt. Und wenn du dann einen schlechten Akku hast, dann drückt das natürlich auch den Wert eines Elektroautos, wenn du es dann später irgendwann mal weiterverkaufen möchtest. Ich sag immer so ein bisschen, Vertrauen ist gut, aber Daten sind besser.
Sehr gut für jeden Kauf generell, auf jeden Fall. Jetzt ist ja das der Wert oder der eigentliche Wert, auf den alle gucken. Beim Verbrenner wäre die Checkliste ja erstmal Baujahr und Kilometerstand. Also bei einem E-Auto könnte man auch sagen, also auch ein altes E-Auto kann ein guter Kauf sein, wenn das halt gut genutzt wurde.
Ja, das stimmt. Ich finde aber tatsächlich, dass der Akkustand das entscheidende Kriterium beim E-Auto ist. Danach würde ich dann vielleicht noch fragen, wo das Auto am häufigsten aufgeladen wurde. Denn stand es fast nur an einem Schnelllader, kann sich auch das auf einen höheren Batterieverschleiß entsprechend auswirken.
Ja, das kann man ja auch im Batteriezertifikat nachgucken, oder? Also da kann man verschiedene Werte nachschauen, genau. Wie häufig wurde ein Auto schnell oder langsam geladen, ne?
Absolut, das steht da alles drin und genau deswegen ist halt dieses Batteriezertifikat so wichtig. Und ich finde auch bei so einem Gebrauchtwagen ist es natürlich immer wichtig, auch nochmal zu gucken, wie wurde es eigentlich benutzt? Und da kann dann auch so ein Gebrauchtwagen-Check, den man beim ADAC oder bei der Dekra machen kann, durchaus helfen, um vor bösen Überraschungen geschützt zu sein. Denn so einen Fehlerspeicher von einem Auto auszulesen, das kann man nicht mal eben so einfach so machen. Da braucht man schon jemanden für, der das entsprechende Zubehör dafür hat und das Auto auch entsprechend dann auslesen kann. Und deswegen einfach so ein paar Dinge, die man auch von einem Verbrenner-Gebrauchtwagen kennt, auf jeden Fall bei einem E-Auto mit gesundem Menschenverstand anwenden.
Ein weiterer Punkt, der ja viele beschäftigt, auf der Checkliste überhaupt zu fragen, E-Auto ja oder nein, ob es jetzt gebraucht oder neu ist, dahingestellt, die Reichweite. Also da stehen ja oft wirklich sehr große Zahlen im Raum. Wie gehst du daran, auch wenn du Tests machst? Also sagen wir mal, das sind ja meistens die Werte unter den optimalsten Bedingungen, die wir da in der Werbung sehen.
Ja, das ist genau richtig. Also der gängigste Wert, den wir immer so wieder zu Gesicht bekommen, das ist der sogenannte WLTP-Wert. Der sagt aber letztlich nichts darüber aus, wie weit ein Auto tatsächlich kommt. Denn der WLTP-Wert, der ist letztlich ein Wert, der unter standardisierten Labor- und Prüfbedingungen ermittelt wurde. Und dann zwar bei moderaten Temperaturen, ohne extreme Beschleunigung. Und es wird immer ein Mix aus Stadtverkehr und aus Fahrten auf Landstraßen und auf Autobahnen genommen, um diesen Wert dann entsprechend zu ermitteln. Das hat aber nichts mit der tatsächlich real zu erzielenden Langstreckenreichweite eines E-Autos zu tun. Ich habe bei meinen E-Autos-Tests schon erlebt, dass ich auf der Langstrecke unterwegs war und dann einen 200 Kilometer niedrigeren Realverbrauch hatte, als mir der WLTP-Wert am Ende versprochen hat.
Ja, okay, das also, ist schon ordentlich.
Ja, und wenn du dann in den Winter gehst, dann geht das noch weiter runter. Also im Winter ist ja so ein Verbrauch von so einem E-Auto deutlich höher als im Sommer. Deswegen, also der WLTP-Wert, der ist immer schön und gut, aber das ist halt wirklich ein Wert, den man mit Vorsicht genießen sollte.
Das heißt, du hast gerade so von 200 Kilometern gesprochen. Wie groß kann diese Lücke sein? Also wenn ich mir jetzt die Werte da und Autos vergleiche, wie viel Prozent kann man da vielleicht irgendwie so im Durchschnitt so runterziehen?
Ja, wenn du mich nach Faustregel fragst, dann würde ich tatsächlich sagen, so rund ein Viertel dessen, was in Aussicht gestellt wird, das sollte man schon mal auf jeden Fall abziehen. Das ist schon wirklich teilweise viel, was dieser WLTP-Wert von den Realwerten abweicht. Und ist ja auch immer wichtig, wie schnell man mit so einem Auto fährt, ne? Also wenn ich so einen WLTP-Wert nehme, dem liegt dann auch so meistens diese Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn zugrunde. Wenn ich schneller unterwegs bin, dann treibt das natürlich den Akkuverbrauch deutlich in die Höhe. Und wenn man ein Auto hat, es gibt ja E-Autos, die fahren locker 200 km/h und mehr. Und dann möchte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr als 130 km/h fahren, aber das wirkt sich dann halt spürbar auf die Reichweite aus.
Also das Wie, großer Punkt, und das Wohin auch nochmal ein großer Punkt. Vielleicht ist das die perfekte Überleitung, weil es gibt, glaube ich, bei vielen dann den Denkansatz zu fragen, okay, wo will ich eigentlich hin mit meinem Auto? Sollte ich da eher schauen, was ich so brauche im Ausnahmefall, im Urlaubsfahrten, wenn ich sage, ich will damit jetzt auch wirklich mal irgendwie nochmal nach Österreich fahren aus dem Norden oder so, oder gucken wir auf den normalen Alltag, was ist so die Idee bei der Überlegung, welche Reichweite brauche ich überhaupt?
Ja, das ist eine Frage, die werde ich relativ häufig gefragt. Ist gar nicht so einfach, darauf zu antworten, aber was man ja schon mal festhalten kann, ist, dass in den allermeisten Fällen ein Auto nicht auf der Langstrecke bewegt wird. Wenn man jetzt kein Vertriebler ist oder jemand, der wirklich regelmäßig auf der Langstrecke fährt. Normalerweise ist ein Auto im Stadtverkehr oder im Regionalverkehr, wenn man zur Arbeit pendelt oder so, unterwegs. Und ich sag immer, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man doch mal mit einem E-Auto auf die Langstrecke geht, abseits des eigentlichen Profils, das man so im alltäglichen Fahren hat, dann kann man sich auch einen Leihwagen sicherlich mal mieten. Und wenn man dann einen Verbrenner mit einer höheren Reichweite nutzen möchte, warum dann nicht mal mit einem Leihwagen?
Finde ich eine sehr gute Lösung auf jeden Fall. Und du hast eben angesprochen, gerade für diese Ultralangstrecken, die ja eigentlich nicht ins Profil passen, das Laden, großer Punkt. Auch generell für Pendelverkehr, lade ich öffentlich, lade ich privat. Es entscheidet ja wirklich sehr darüber, ist das Auto jetzt entspannt? Ist es entspannt, einfach das anzustecken, oder wird es irgendwie nervig? Also wie wichtig ist diese Ladesituation, bevor ich kaufe?
Muss man sich Gedanken zu machen, zweifelsohne. Du sprichst da einen wirklich interessanten Punkt an, denn den allergrößten Vorteil hat man natürlich, wenn man ein E-Auto zu Hause laden kann und vielleicht sogar noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. In Kombination mit einer Wallbox kann man ein E-Auto ehrlich gesagt nicht günstiger betreiben. Das ist einfach Fakt. Demgegenüber stehen dann natürlich Menschen, die auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind. Also keine Ahnung, du wohnst in einer Großstadt in einem Mehrparteienhaus und stellst dein Auto unten vor das Haus an die Straße. Nicht direkt verfügbar ist eine Wallbox und du musst einfach die öffentliche Ladeinfrastruktur nutzen. Dann ist das Aufladen natürlich nicht nur teurer, sondern auch mühseliger, denn man muss ja immer mit dem Auto bis zum nächsten Ladepunkt fahren. Das muss jetzt nicht immer ein riesengroßes Problem sein, denn wenn ich hier zum Beispiel mal an Münster denke, wo die örtlichen Stadtwerke die Ladeinfrastruktur auf über 200 Ladepunkte ausgebaut haben, Da kann ich hier ein paar Meter weiter zur nächsten öffentlichen Ladesäule von den Stadtwerken fahren. Und wenn ich Kunde von den Stadtwerken bin, lade ich zu relativ fairen Konditionen die Autos sogar an öffentlichen aus. Aber das ist noch längst nicht überall die Regel. Und deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, kann ich zu Hause laden? Wenn ja, super. Kann ich es nicht? Eingeschränkte Empfehlung für ein E-Auto.
Wie sind die Unterschiede denn so finanziell? Gibt es auch eine Faustregel?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach aufzuschlüsseln. Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, einen direkten Vergleich zu machen, weil man muss ja immer so die Entwicklung der Spritpreise auch im Blick behalten. Und wenn wir jetzt wirklich mal mit so ein bisschen Zahlen jonglieren, dann kann man ja sagen, dass der Strompreis zu Hause so ungefähr bei 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde liegt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, der liegt bei 35 Cent, dann kostet die Aufladung von einem 60 Kilowattstunden Akku, das ist so ein typischer Durchschnittsakku, der in einem E-Auto verbaut ist, rund 20 Euro. Damit komme ich dann in der Regel so 300 bis 400 Kilometer weit. Nehme ich demgegenüber einen modernen Verbrenner, dann komme ich mit einer Tankfüllung, keine Ahnung, sagen wir mal zwischen 800 und 1000 Kilometern. Heißt umgerechnet, ich muss bei einem E-Auto vergleichbar dieses entsprechend 2 bis 3 Mal zu Hause laden, damit ich auf eine gleiche Reichweite komme. Und das bedeutet dann, dass ich so ungefähr, wenn ich sage, eine Aufladung kostet 20 Euro, bin ich also so bei ungefähr 60 Euro für eine Reichweite, die ich mit einem Verbrennertank erreichen kann. Jetzt kostet das Auftanken gegenwärtig, wenn wir mal einen Preis von 2 Euro nehmen, lass mich rechnen, 100 Euro. 2 Euro, ja genau, kostet 100 Euro. Kann man also letztlich vereinfacht sagen, wenn ich zu Hause das E-Auto aufladen kann, dann ist das zweifelsohne im Moment günstiger möglich, als mit einem Verbrenner zu fahren. Man darf aber nicht vergessen, wenn ich mein E-Auto regelmäßig öffentlich laden muss, also nicht zu Hause an der Wallbox oder über die Photovoltaikanlage, dann sinkt dieser Preisvorteil, den ein E-Auto hat, relativ schnell dahin. Er ist also wesentlich kleiner, als man es vielleicht im Allgemeinen denken könnte. Das muss man immer so ein bisschen wirklich an das eigene Profil anpassen und muss schauen, wie sinnvoll kann ich so ein E-Auto tatsächlich aufladen. Weil wenn ich regelmäßig zu einem Schnelllader fahre, der auch mal 60, 70, 80 Cent pro Kilowattstunde kosten kann, dann geht halt wirklich der Preisvorteil für ein E-Auto schnell dahin.
Wichtiger Punkt, also da nochmal checken, wo lade ich das Auto eigentlich. Bloß wenn ich dann auch noch dieses Schnellladen benutze, dann belaste ich ja auch wieder den Akku. Auch wieder ein großer Punkt. Also sich da zu fragen, wie spielt das zusammen? Haben wir mal die Akku oder das große Thema Akku, Reichweiten und Co. mal abgehakt. Du hast ja vorhin schon gesagt, okay, Leasing würdest du am ehesten für ein E-Auto gerade favorisieren. Wie unterscheidest du zwischen Neukaufen, Leasing, Gebrauchtkaufen? Was könnte für wen passen oder welche Fragen würdest du dir stellen, bevor du so eine Entscheidung triffst?
Naja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich gegenwärtig auf jeden Fall zu einem Leasing- oder Abo-Modell tendieren würde. Das lohnt sich auch, um die E-Mobilität einfach mal auszuprobieren. Bei einem Neuwagen ist der Wertverlust in meinen Augen gegenwärtig einfach noch viel zu hoch. Und das kann man bei einem Gebrauchtwagen einfach viel besser in das eigene Leben integrieren, sagen wir es mal so. Mehr Angebot bei den Gebrauchtwagen könnte natürlich in nicht allzu ferner Zukunft dazu führen, dass auch die Preise weiterfallen, keine Frage. Nur du hast es ja eingangs schon gesagt, die Nachfrage ist halt im Moment auch einfach hoch und könnte sich durchaus bei steigenden Spritpreisen auch dazu entwickeln, dass die Nachfrage noch weiter nach oben geht. Und das werden sich sicherlich auch die Händler da draußen und die Privatverkäufer, die ein E-Auto verkaufen, gut bezahlen lassen. Deswegen ist diese gesamte Situation da draußen im Moment gar nicht so einfach, muss man wirklich sagen.
Also dann schaut euch dann eine Mischung an aus dem, was wir gerade schon besprochen haben. Ne? Was ist euer Fahrprofil? Wie ist eure Situation mit dem Laden? Was wollt ihr da ausgeben? Seid ihr bereit, den Wertverlust in Kauf zu nehmen? Oder habt ihr ein gutes Angebot, was trotzdem gut ist für gebraucht? Wollt ihr leasen? Ist ganz individuell. Vielleicht bevor diese Entscheidung kommt, ist mir jetzt viel begegnet bei der Recherche, dass viele sagen, nee, das wollen wir nicht machen mit dem Akku, weil was passiert, wenn der kaputt ist? Also wir haben vorhin schon gesagt, es ist der größte, das teuerste Teil im gesamten Auto. Findest du diese Angst, also ähnlich wie mit einem Motorschaden, so kann passieren? Oder ist diese Angst dann berechtigt, nee, die Technologie ist eben noch ein bisschen früh da? Oder ist das ein überschätztes Problem?
Man liest natürlich relativ häufig davon, dass Elektroautos aufgrund von Akkuproblemen in einen Rückruf beordert werden. Sprich, der Hersteller muss dafür sorgen, dass die Probleme mit dem Akku in den Griff zu kommen sind und dass der Akku im Zweifel sogar getauscht wird. Das ist aber definitiv nicht die Regel. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für zielführend und auch übertrieben, wenn man immer über die Gefahr von Akkus bei Elektroautos redet. Denn Batterieschäden sind bei modernen E-Autos klar die Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Und selbst wenn man vor dem Problem stehen sollte, dass die Akkugarantie nicht mehr greift, sind auch oft nur einzelne Akkumodule defekt, die man vergleichsweise günstig austauschen lassen kann. Es ist also in den seltensten Fällen ist ein kompletter Akkutausch notwendig. Kurzum kann man vielleicht sagen, die Angst, du hast es vorhin Akku-Super-GAU genannt, den man vielleicht haben kann, der ist vielleicht groß. Ja, also dass man das Gefühl hat, da ist irgendwie eine Gefahr. Technisch ist das alles aber deutlich kleiner, als man das vielleicht annimmt.
Was die beste Nachricht ist, finde ich, für mich auch gerade auf der Suche. Das nehme ich genau gerne so mit. Gibt es denn andere Dinge, wenn man von dieser in Anführungsstrichen Problematik, die ja keine ist, weggeht, also die man da vielleicht checken sollte, die vielleicht vergessen wird, was E-Autos angeht?
Naja, fangen wir vielleicht mal mit einer guten Nachricht an. Also, weil die meisten E-Autos ja mit einer sogenannten Rekuperation fahren, also Energie immer dann zurückgewinnen, wenn das Auto rollen gelassen wird, wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt, ist der Bremsverschleiß bei einem E-Auto deutlich geringer. Und auch einen regelmäßigen Motorölwechsel, den man noch von einem Verbrenner kennt, den gibt es beim E-Auto so in dem Fall einfach nicht. Aber man muss natürlich im Allgemeinen, wenn man sich ein gebrauchtes E-Auto kauft, auf den allgemeinen Fahrzeugzustand und auf mögliche Unfallschäden achten. Ja, also auch die Service-Historie, die du ja Checkev gepflegt in einem Auto nachprüfen kannst, ist, finde ich, extrem wichtig. Und es kann sicherlich auch nicht schaden, vielleicht mal, wenn man sich für ein neues E-Auto interessiert, in die Rückrufdatenbank vom Kraftfahrtbundesamt zu schauen, ob es da schon viele Rückrufe für das spezifische E-Auto-Modell gegeben hat, für das man sich interessiert. Ja, also es gibt sicherlich viele Aspekte, die man bei einem Gebrauchtwagenkauf berücksichtigen kann. Und ich finde es auch immer wichtig, wenn man über ein E-Auto nachdenkt, dass man sich kauft, darauf zu achten, ob das notwendige Zubehör noch dabei ist. Also zum Beispiel ein AC-Ladekabel. Das ist in der Regel, wenn man einen Neuwagen kauft, immer mit dabei. Und da sollte man schon darauf achten, dass dieses Ladekabel bei einem Gebrauchtwagenkauf auch immer mit dabei ist. Denn sonst ist man schnell noch mal ein paar hundert Euro für dieses AC-Ladekabel los, das man an eine Normalladesäule oder an eine Wallbox stecken kann.
Ja, gerade diese Ausstattung ist ja bei E-Autos wirklich Wahnsinn. Also wenn es von einem Modell 300 verschiedene Untermodelle gibt mit unterschiedlichster Ausstattung. Ein großer Punkt dabei vielleicht jetzt gerade, der mir auch viel bei der Suche aufgefallen ist, ist das Thema Wärmepumpe. Also gerade, wir haben vorhin schon gesprochen, Akku im Winter etc. Würdest du sagen, ist das ein Ausstattungsmerkmal, wo du sagst, definitiv ohne Wärmepumpe nicht? Oder sagst du, je nachdem kann man auch drauf verzichten?
Man kann drauf verzichten. Es ist jetzt kein Bauteil, das essentiell wichtig wäre. Was aber definitiv Fakt ist, wenn du eine Wärmepumpe bei einem Auto an Bord hast, dann fährst du effizienter, besonders im Winter. Und das kann sich dann auch auf die Reichweite entsprechend auswirken. Es ist immer von Vorteil, eine Wärmepumpe wirklich an Bord zu haben. Bei neuen E-Auto-Modellen ist es auch in den seltensten Fällen der Fall, dass die noch fehlt. Früher war das anders, deswegen, wenn wir jetzt über Gebrauchtwagen sprechen, da gibt es sicherlich einige am Markt da draußen, die noch ohne Wärmepumpe unterwegs sind. Also nach Möglichkeit darauf achten, dass sie an Bord ist, um eben diesen Effizienzvorteil im Winter zu haben. Es ist aber kein Beinbruch, wenn sie fehlt.
Jetzt haben wir so viel zu dieser Checkliste gemacht. Vielleicht kannst du uns so vielleicht so die 3, 4 wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Irgendwie, worauf muss ich wirklich achten? Was ist so der erste Schritt, bevor wir dann vielleicht mal zu 1, 2, 3 Empfehlungen kommen? Weil du bist ja unglaublich viel gefahren und hast schon viel getestet. Deswegen will ich mal wissen, was sind so deine Favorites momentan? Und deswegen aber erstmal die Kurzzusammenfassung. der E-Auto-Kauf, Leasing, Gebrauchtkauf-Checkliste?
Also als allererstes, wenn wir jetzt wirklich von einem Gebrauchtwagen sprechen, den Batteriezustand prüfen. Das ist unerlässlich und bitte immer auch ein Batteriezertifikat aushändigen lassen, weil das ist wichtig für den weiteren Verkauf dann, wenn es vielleicht nach 1-2 Jahren dazu kommen sollte, dass man das E-Auto doch nicht mehr fahren möchte. Zweitens, die Lademöglichkeiten im Alltag checken und vielleicht auch darauf achten, dass man sich kein E-Auto kauft, bei dem die Reichweite nicht zu dem persönlichen Profil passt. Beispiel, wenn ich auf extrem günstige E-Autos gehe, ich denke da an den Dacia Spring zum Beispiel, die haben nur einen extrem kleinen Akku an Bord. Und wenn ich nur einen extrem kleinen Akku habe, komme ich natürlich entsprechend auch nicht sonderlich viele Kilometer weit. Wenn ich also jemand bin, der im Pendelverkehr viel unterwegs ist und vielleicht auch mal 100, 200 Kilometer Richtung Arbeit fahren muss, macht vielleicht ein etwas größerer Akku Sinn. Das ist also wirklich auch wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, wie weit möchte ich mit meinem E-Auto tatsächlich im Alltag kommen. Und drittens, wie bei einem Verbrenner, Fahrzeugzustand und Fahrzeughistorie checken. Also wirklich in das Checkheft und in das Serviceheft von einem gebrauchten Elektroauto gucken. Ist dieses Auto bei einem Vertragshändler regelmäßig gewartet worden? Hat es Unfallschäden gegeben? Das, was man halt von einem klassischen Autokauf kennt, wenn er gebraucht über die Bühne gehen soll, immer im Hinterkopf halten. Das ist ein gebrauchtes Auto und da kann Gott weiß, was mit passiert sein. Und das muss man genau prüfen. Im Zweifel das Auto zum ADAC oder zur Dekra fahren, einmal auf die Bühne, einen Fachmann drauf gucken lassen und dann wirklich sicher sein, dass man nicht irgendein Auto kauft, was Schäden hat, was man von außen vielleicht so nicht unbedingt sehen konnte.
Sehr gut. Diese Checkliste gibt es auch nochmal bei Instagram, wenn ihr euch die abfotografieren, speichern wollt und auch noch als Artikel mit ein bisschen ausführlicheren Infos auch noch von Hajo. Die findet ihr alle in den Shownotes, also klickt euch da mal rein. Ich hatte jetzt noch versprochen, dass es ein paar Favoriten gibt, mal reinzugucken, Hajo, was du in letzter Zeit so getestet hast. Vielleicht kannst du uns mitnehmen in den aktuellen Markt.
Kann ich, würde jetzt aber wahrscheinlich zu weit führen, weil es wirklich inzwischen so viele krasse E-Autos da draußen gibt, wo man wirklich sagt, boah, das ist aber echt cool, was die bieten. Ich möchte es mal auf ein Beispiel an dieser Stelle runter reduzieren mit einem Hersteller, den vielleicht nicht jeder gerade hier so auf dem Radar hat. Und zwar ist das der chinesische Hersteller XPeng. Die bauen E-Autos, die auf 800-Volt-Technik basieren. Das kriegen inzwischen noch BMW, Mercedes und Co. hin. XPeng baut seine Autos aber noch ein bisschen günstiger. Das heißt, die sind nicht ganz so teuer wie die Premium-Fahrzeuge aus Deutschland. Und ich bin mit dem neuesten E-Auto von XPeng, dem P7 Plus, vor ein paar Wochen in Barcelona unterwegs gewesen und durfte das Auto auch an eine Ladesäule fahren, an eine Schnellladesäule. Und bin dann mit meinem Beifahrer, mit meinem Kollegen, dem Wolfgang Sievernich, ein sehr geschätzter Kollege von mir, mit dem ich regelmäßig unterwegs bin, total überrascht gewesen. Wir sind an diese Ladesäule gefahren und das Auto hat mit knapp 400 Kilowatt den Akku geladen. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, sind 400 Kilowatt viel oder wenig? Gegenwärtig ist das extrem viel. Wenn wir uns so die durchschnittliche Ladeperformance von Mittelklasse-Autos mal vergegenwärtigen, dann liegt die so, naja, sagen wir mal zwischen 150 und 200, wenn wir es gut meinen. Und wenn wir dann das Doppelte hernehmen und dieses Auto von XPeng schafft die 400 kW, dann kann sich jeder ausrechnen, wie schnell so ein Ladevorgang abgeschlossen ist. Das dauert dann 15 bis 20 Minuten, dann ist der Akku von 10% auf 80% geladen und man kann seine Fahrt fortsetzen. Und in genau diese Richtung entwickeln wir uns gerade. Das ist auch der Grund, warum ich eingangs gesagt habe, ich würde von einem Kauf abraten, weil die Akkutechnologie sich so schnell weiterentwickelt, dass wir einfach in 2-3 Jahren wahrscheinlich diese Ladeleistung, die wir jetzt mit diesem XPeng erreichen, beispielsweise, vielleicht schon deutlich breiter im Markt sehen werden, als das heute der Fall ist. Und E-Autos, die dann nur noch 100 bis 200 schaffen, will dann vielleicht keiner mehr haben. Und da muss man einfach so ein bisschen wirklich gucken, was kaufe ich mir jetzt investiere ich vielleicht ein paar Euro mehr in eine neuere Batterietechnologie und habe dann auch noch etwas länger was davon? Oder gehe ich jetzt auf wirklich einen günstigen Preis und muss dann in wirklich mittelfristiger Zukunft mit einem hohen Wertverlust meines Autos leben? Das ist einfach etwas, was wir gegenwärtig bei der E-Mobilität noch sehr stark berücksichtigen müssen.
Vielleicht auch direkt die erste Frage, die sich auf eurer Checkliste stellt, wenn ihr über ein E-Auto nachdenkt. Die findet ihr, wie gesagt, auf Instagram auf unserem Kanal insight_digital. Ich verlinke euch das alles. Hajo, vielen, vielen Dank. Nicht nur persönlich, weil ich jetzt anders auf meine Autosuche weitergehen werde, sondern vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich habe immer zum Ende der Folge ja ein Zitat, das kennst du ja sicherlich auch schon. Ein Ich freue mich auf morgen, weil Zitat. Ich weiß, du hast vielleicht schon ganz lange drüber nachgedacht, was du da wohl reinpacken willst. Deswegen frage ich dich, Hajo, worauf freust du dich denn morgen?
Ich freue mich morgen definitiv auf die Weiterentwicklung bei der E-Mobilität, denn die wird rasant fortschreiten. Also ich habe heute Morgen erst wieder eine Pressemitteilung des Batterieherstellers Kattel bekommen. Die entwickeln ihre Batterien für das E-Auto radikal weiter, setzen auf eine neue Zellchemie und die laden dann noch schneller auf und weiß der Teufel was alles, was dann noch kommen wird. Die E-Mobilität wird gewaltig an Fahrt aufnehmen. Da können wir uns nicht vor verstecken, sagen wir es mal so. Es wird immer höhere Reichweiten bei E-Autos geben. Es wird immer schnellere Ladetechnologien geben. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, mit der E-Mobilität werden wir noch sehr viel Freude haben.
Dem will ich überhaupt nichts hinzufügen. Dankeschön, Hajo, für all deine Tipps und schön, dass du bei Übermorgen dabei warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir auch fürs Zuhören und abonniere unbedingt den Podcast, damit du die nächste Folge nächste Woche Donnerstag nicht verpasst. Uns gibt's ja jetzt wöchentlich, also unbedingt abonnieren und bis dahin freu dich auf morgen.